Ich habe euch heute etwas mitgebracht, ein Jojo. Für die, die das da hinten nicht erkennen können, habe ich das hier nochmal in etwas Größe an die Wand projizieren lassen. Das Besondere an solch einem Jojo ist, dass er ja ständig rauf und runter läuft. Wenn man das beherrscht, funktioniert das sogar ohne große Anstrengung. Der Mann, von dem ich euch heute in der Predigt erzählen möchte, hat auch ganz viel mit solch einem Jojo zu tun. In seinem Leben ging es nämlich auch ständig rauf und runter. Und vielleicht hieß er gerade deshalb Josef. Josef führte ein Jojo-Leben. Ich will euch das hier vorne einmal in einer Grafik zeigen. Als 11. Sohn der Familie hatte er eigentlich nicht viel vom Leben zu erwarten. Aber er steigt zum Lieblingskind seiner Eltern auf. Die neuesten Kleider trägt immer Josef. Wenn die anderen zur Arbeit gehen, darf er zu Hause bleiben und träumen. Irgendwann haben es die Brüder satt, dass der Josef immer bevorzugt wird. Sie werfen ihn in eine Zisterne und verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten, an eine Karawane, die nach Ägypten zieht. Potiphar, ein Minister des Pharaos, kauft ihn. Josef muss nun für ihn kochen und putzen, Wäsche waschen, die Post sortieren, Botengänge machen und so weiter. Aber schon bald steigt Josef zu Potiphars Hausverwalter auf. Josef sieht gut aus, die Geschäfte laufen prima, er ist erfolgreich, es könnte ihm gar nicht besser gehen. Selbst die Frau von Potiphar merkt, was für ein toller Hecht dieser Josef ist. Doch Josef ist ein ehrlicher Kerl. Nie könnte er seinen Chef betrügen. Also verschmäht er die Liebe seiner Chefin und die ist so wütend darüber, dass sie Josef eine Vergewaltigung anhängt. Er wird verurteilt und kommt ins Gefängnis. Nichts ist mehr von den Sternen zu sehen, die sich in seinen Träumen vor ihm verneigten. Es sieht so aus, als sei das Leben von Josef eine einzige Niederlage. Im Gefängnis lernt Josef einen einflussreichen Politiker kennen. Als der später freikommt, erinnert er sich an Josef. Er holt Josef aus dem Gefängnis, weil er weiß, dass der hervorragend Träume deuten kann. Der Pharao hat nämlich etwas geträumt, was niemand erklären kann. Josef wird zu seiner einzigen Hoffnung. Und er verblüfft mit einer exakten Wirtschaftsvorhersage für die nächsten 14 Jahre. Zum Dank setzt der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter ein. Die Vollmacht über ganz Ägypten liegt nun in den Händen von Josef. Was für ein Aufstieg! Gibt es einen größeren Triumph? Für Josef schon. Er hat noch eine Rechnung mit seinen Brüdern offen. Dass er als junger Mann verkauft wurde, nagt immer noch an ihm. Wie oft hat er nachts wach gelegen und an die Stunden in der Zisterne gedacht? Darum hat Josef Rache geschworen. Seine Brüder werden diesen Tag einmal bitter bereuen. Und der Tag kommt wirklich. Josefs Brüder reisen wegen einer Hungersnot nach Ägypten und betteln ihn um Brot an. Die Gelegenheit ist günstig. Sie sind ihm völlig ausgeliefert. Als Spione kann Josef sie sofort hinrichten lassen. Doch Josef bringt das nicht übers Herz. Er verzichtet auf seine Rache. Stattdessen versöhnt er sich mit seinen Brüdern. Er versorgt sie und er schenkt ihnen das beste Land, das Ägypten zu bieten hat. Unfassbar nach allem, was man ihm angetan hat. Seine Brüder haben ihn verhökert, seine Arbeitgeberin hat ihn verleumdet und sein Freund, der Politiker, hat ihn jahrelang im Gefängnis vergessen. Und trotzdem ist Josef nicht am Leben verbittert. Trotzdem ist sein Leben nicht gescheitert. Sein Geheimnis verrät er uns am Totenbett seines Vaters Jakob. Und ich lese uns nun aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Als ihr Vater gestorben war, bekamen Josefs Brüder Angst. Sie sagten sich, was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? So schickten sie einen Boten zu Josef. Sie ließen ihm ausrichten: Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Da kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten: Wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Das war Gottes Plan und so ist es geschehen. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und sie vertrauten ihm. Ein Mann erzählte einmal seinem Freund: Wenn wir uns zu Hause streiten, wird meine Frau immer gleich historisch. Du meinst hysterisch? Nein, nein, historisch, sagte der Ehemann. Sie hält mir nämlich jeden Fehler vor, jede Lieblosigkeit und jedes falsche Wort aus 10 Jahren Ehe. Darum erstens, lebe Versöhnung. Hoffentlich wird der Josef jetzt nicht historisch und rechnet mit uns ab. Das haben sicherlich auch die Brüder von Josef befürchtet, nachdem der geliebte Vater, an dem sie alle hingen, gestorben war. 18 Jahre sind vergangen, seit Josef sich mit seinen Brüdern in Ägypten versöhnte. Aber das begangene Unrecht und die Spannungen scheinen immer noch nicht aus der Welt zu sein. Josef ist entsetzt, dass seine Brüder an der Versöhnung zweifeln, nur weil der Vater gestorben ist. Aber sind ihre Ängste tatsächlich so unbegründet? Ich finde, dass sie ganz menschlich reagieren. Und wir sollten diese Realität auch bei uns nicht übersehen. Versöhnung ist schwer. Die muss gelebt werden. Denn das Unrecht, das wir erleiden oder selbst begehen, das können wir kaum vergessen. Wenn ich gekränkt worden bin, dann behandle ich leider die Angelegenheit oft wie meine Zahnschmerzen. Da stellt sich so ein leichtes Ziehen im Zahn ein, das mich warnen will, und ich weiß genau, ich müsste eigentlich zum Zahnarzt gehen. So ein Termin wäre ja auch in einer Minute ausgemacht. Aber ich gehe nicht gern zum Zahnarzt und deswegen weiche ich aus und sage mir: Ach, das Ziehen vergeht schon von alleine wieder. So schlimm ist das gar nicht mehr. Und ich habe im Moment auch Wichtigeres zu tun, als zum Zahnarzt zu gehen. Natürlich mache ich die Sache dadurch nur noch schlimmer. Und ebenso wird es auch in unseren Beziehungen immer schlimmer, wenn wir nichts daran tun und es weiter kriseln lassen. Der Konflikt schwelt vor sich hin und über kurz oder lang wird das Zusammenleben ungeheuer anstrengend. Selbst das Christsein wird beschwerlicher. Darum sagt uns die Bibel, dass wir die Versöhnung leben sollen. Es reicht nicht aus, sie einmal nur kurz auszusprechen und dann zum Alltag wieder überzugehen. Die Versöhnung will immer wieder neu bezeugt werden. Vielleicht hat Josef das 18 Jahre lang versäumt. Mal ein freundliches, liebes Wort zu seinen Brüdern zu sagen, das hat er einfach vergessen. Oder mal ein langes, ausführliches Gespräch zu zweit zu führen. Josef hat nicht gespürt, wie seine Brüder sich nach diesen Zeichen sehen. Mal lange in die Augen sich zu sehen, mal zu hören: Du, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind. Ohne solche Worte und Gesten bleibt die Versöhnung leer. Und wir merken an Josefs Tränen, aller Anfang ist schwer. Ein zweiter Irrtum, dem wir oft verfallen, ist die Verdrängung. Aus den Augen, aus dem Sinn, die Zeit heilt alle Wunden. Anstatt die Dinge aufzuarbeiten und die Vergangenheit zu bewältigen, hoffen wir, dass sich alles mit der Zeit irgendwie von alleine regelt. Die Versöhnung schieben wir auch dadurch vor uns her. Es ist, als würden wir die alten Sachen einfach in eine Abstellkammer stellen. Ist die Tür zu, sehen wir das Gerümpel nicht mehr und denken, alles ist gut. Doch sobald wir die Tür mal wieder öffnen, um Neues dazuzustellen, kommt uns das ganze alte Zeug entgegen. Unangenehme Dinge wie Enttäuschung, Hass, Neid und Schuld werden im letzten Winkel unserer Seele abgelegt. Doch sie bleiben da, wenn wir nichts gegen sie tun. Sie beeinflussen unbewusst oder bewusst unser Leben. Wissenschaftler haben festgestellt, dass unser Gedächtnis in solchen Dingen besonders leistungsfähig ist, wenn wir gekränkt und verletzt werden. Das vergessen wir nicht. Das verjährt auch nicht. Und je länger wir diese Verletzung unbereinigt mit uns herumschleppen, desto tiefer sitzt der Stachel. Da hilft nur eine radikale Befreiung wie bei Josef. Er wirft alle Altlasten und allen Giftmüll gegenüber seinen Brüdern aus seinem Leben heraus. Er räumt auf. Josef weint um seine Brüder. Und er beseitigt damit alle Zweifel, die seine Brüder noch gegenüber seiner Vergebung hatten. Josef kniet sich sogar neben seine Brüder in den Staub und sagt: Bin ich etwa besser als ihr? Glaubt ihr das wirklich? Ich stehe doch nicht an Gottes Stelle. Josef kostet seinen Sieg nicht aus, sondern er steigt herab zu seinen Brüdern. Er begibt sich sozusagen auf ihre Stufe. Er demütigt sich. Aber gerade in dieser tiefen Begegnung liegt die ganze Freude und Kraft der Veränderung. Wir müssen nicht warten, bis der andere reumütig einlenkt. Es liegt an uns, den ersten Schritt auf dem Weg der Versöhnung zu gehen. Und für Josef hieß dieser erste Schritt, dass er sich eingestand, dass Gott doch über sein Leben entschieden hat. Darum zweitens, bedenke, was Gott entschieden hat. Gott hat entschieden, dass die Brüder vor der Hungersnot von Josef gerettet werden sollen. Deswegen hat er Josef zum mächtigsten Mann von Ägypten werden lassen. Wie könnte Josef es also wagen, Gottes Rettungsplan mit einem Racheplan zu durchkreuzen? Wieso sollte er all das Gute, das Gott bewirkt hat, zunichte machen, nur weil er immer noch tief hinten in seiner Seele etwas gegen seine Brüder hat? Josef sagt seinen Brüdern ganz klar: Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Gott hat entschieden, uns zu retten. Und es hat niemand das Recht, auch ich nicht, in dieses Handeln Gottes einzugreifen. Darunter stehen wir alle. Mal eine Frage: Wie kommt dieser Jojo eigentlich immer wieder hoch? Nun, ich gebe mit meiner Hand Impulse. Ich ziehe sozusagen an dem Faden. Und wie kommen Josef und wir immer wieder hoch? Gott gibt die nötigen Impulse dazu. Er hält die Fäden in seiner Hand. Nicht so, als wären wir Marionetten. Aber wir dürfen glauben, dass da ein Gott um uns ist, der den Überblick behält und der stark genug ist, uns immer wieder zu helfen. Für Gott sind wir alle doch unendlich wertvoll. Wir sind wertvolle Menschen, die er gerne in seiner Ewigkeit haben möchte. Und darum behält er uns im Blick und er zieht uns immer wieder in die richtige Richtung. Denk nur mal darüber nach, wie viel Gutes kaputt gegangen wäre, wenn Gott nicht in das Leben von Josef eingegriffen hätte und wenn der Josef tatsächlich seiner Rache freien Lauf gelassen hätte. Darum beherzige, was Gott uns zur Vergeltung empfiehlt. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, unser Herr versteht auch etwas von unserem Zorn. Und ich hoffe, dass uns das wirklich ruhig macht und wir das an Gott abgeben können, dass wir ihm einfach abnehmen, dass er die letzte Instanz ist, dass keiner an ihm vorbeikommt und dass er die letzten Entscheidungen im Leben fällt. Und dann lasst uns das neu bedenken, dass Gott sich für Josef entschieden hat und für seine Brüder. Wenn wir uns gerade mitten in einer Krise befinden, fällt uns das natürlich schwer zu glauben, dass Gott seine liebevollen Ziele mit uns verfolgt und dass er tatsächlich alles im Griff hat. Mir helfen dann Gottes Verheißungen sehr. Es gibt mir Mut und Kraft, mich daran zu erinnern, dass Gott ja gesagt hat: Mein Plan mit dir steht fest. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich will dir Zukunft und Hoffnung schenken. Merkst du, Gott hat sich für dich entschieden und auch für mich. Darum gab er uns mehr als 7000 Verheißungen in seinem Wort. Sie sind im Grunde wie Kreditkarten ohne Limit. Du musst sie nur einsetzen. Darum präg sie dir ein und nimm sie im Vertrauen auf Jesus immer wieder in Anspruch. dann wirst du merken, dass Gott wirklich für dich ist. Leider verhalten wir uns an dieser Stelle oft wie die Emmaus-Jünger. Wir denken nicht daran, dass Jesus immer für uns da ist und dass er uns so viele wunderbare Dinge versprochen hat. Wir glauben, dass wir unser Leben alleine hinbekommen müssen und wir gehen unseren Weg deswegen traurig. Dabei vergessen wir, dass Jesus längst auferstanden ist. Er sucht die Gemeinschaft mit uns, er befindet sich ganz in unserer Nähe. Wir aber haben immer nur die Katastrophe vor Augen. Wir denken, dass Gott schweigt. Dabei redet er mit uns. Er versucht uns die Zusammenhänge zu erklären. Aber es dauert manchmal ganz schön lange, bis uns wie den Emmaus-Jüngern die Schuppen von den Augen fallen. Aber ich hoffe, dass wir eines Tages wie Sie erkennen, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Der My Life Workshop, den wir in unserer Gemeinde ab 10. Februar anbieten, der will uns dabei helfen, dass uns endlich die Augen aufgehen. Wir werden in diesem Workshop mit Josef über die Höhen und Tiefen unseres Lebens reden und am Ende selbst so eine Fieberkurve unseres Lebens erstellen. Denn auch unser Leben verlief ja nicht gerade. Und wir werden hoffentlich auch Gottes Spuren in unserem Leben entdecken, wie Josef das tat. Denn keinem von uns ist Gott fern. Er hat schon bei jedem von uns mal angeklopft und uns berührt und uns mal ein bisschen in seine Richtung wieder gezogen. Er hat sogar seine Melodie der Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, was Gott aus deinem Leben machen will, dann melde dich einfach mit diesem Prospekt an. Jeder ist herzlich willkommen. Der dritte Schritt auf dem Weg, dass Gott etwas Gutes aus unserem Leben machen kann, lautet: Vergiss nicht, wie Gott dir vergeben hat. Die Brüder wissen ganz genau, dass sie eine schwere Schuld auf sich geladen haben, als sie ihren Bruder versklavten. Daher haben sie Angst vor ihm. Sie sagen sich: Was ist, wenn der Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm einmal angetan haben? Sie schicken einen Unterhändler zu Josef, der die Vergebung aushandeln soll. Ihnen ist klar, dass die Schuld beglichen werden muss. Irgendwer muss dafür bezahlen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, heißt es dazu im Alten Testament. Nur so kommt die Sache aus der Welt. Es muss Sühne geschehen. Darum bieten die Brüder Josef an, seine Sklaven zu werden. Das, was sie ihm angetan haben, das wollen sie nun selbst auf sich nehmen. Doch sie verbinden das mit einer Bitte. Josef, bitte vergib uns. Wörtlich heißt es: Josef, trag du doch unsere Schuld weg. Trag sie einfach weg und wirf sie fort. Bei diesen Worten beginnt Josef zu weinen, denn kann ein Mensch die Schuld eines anderen überhaupt wegtragen? Josef sagt: Ich bin doch nicht Gott. Aber fürchtet euch nicht, Gott hat doch längst gezeigt, dass er euch vergeben hat. Und darum will ich euch auch vergeben. Die Schuld ist längst bezahlt. Viele Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, entstehen daran, dass wir diese Tatsache nicht verinnerlicht haben. Die Schuld ist längst bezahlt. Wir müssen das, was wir erlitten haben, nicht mehr mit uns herumschleppen. Wir brauchen es auch anderen nicht mehr nachzutragen. Gott trägt es. Genau dafür hat er seinen Sohn Jesus ans Kreuz geschickt. Er trägt die Sünden der Welt, auch unsere, und er entlastet uns. Aber was können wir nun tun, wenn wir spüren, dass die Bitterkeit immer wieder bei uns hochkommt? Was sollen wir machen, wenn Hass und Wut uns trotzdem übermannen? Wie können wir verhindern, dass die alten Wunden eitern? Jesus sagt: Du darfst loslassen. Erinnere dich, was Jesus dir bereits alles vergeben hat, und dann lass los, was andere dir angetan haben. Jesus weiß doch, dass deine Geschwister dir immer vorgezogen wurden, und trotzdem ist etwas Gutes aus deinem Leben geworden. Darum lass deinen Zorn los. Jesus weiß auch, welche Lügen deine Arbeitskollegen über dich verbreitet haben, aber du hast doch trotzdem noch Freunde. Darum lass deinen Schmerz los. Und vielleicht hat ein Mitglied deiner Familie dich zutiefst verletzt, so wie es bei Josef der Fall war. Vielleicht ist deine Schwester, dein Bruder, dein Ehepartner oder dein Freund an dir schuldig geworden. Wenn dem so ist, dann lass bitte los. Verhalte dich wie Josef. Verfall nicht in Selbstmitleid und Verbitterung, sondern nimm tatsächlich deine Verletzung und gib sie im Gebet an Jesus ab. Gib auch deine Wut ab. Sag Jesus, was dich bedrückt, und bitte ihn doch, deine Gefühle zu verändern. Gott kann die schlimmsten Situationen um 180 Grad verändern. Übrigens ist Josef im Alten Testament ein Beispiel für das, was Jesus im Neuen Testament für uns getan hat. Beide litten zum Wohl anderer Menschen. Beide wurden für ein paar Silbergroschen verraten und verkauft. Josef erlebte ganz viel Leid, aber weil er auf Gott hörte, konnte er Tausende von Menschen vor dem Verhungern retten. Auch Jesus wurde gequält, aber weil er Gott gehorchte, rettete sein Leiden und Sterben Millionen vor dem sicheren Tod. Sein Kreuz ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass Menschen ganz viel Böses auf dieser Welt tun. Aber Gott kann dieses Schlimmste zum Segen für uns werden lassen. Darum vergiss seine Vergebung nie mehr. Und halte dich auch noch an Josefs vierten Pfeiler im Leben. Er heißt, alle Dinge sollen zu deinem Besten dienen. Der Neid und die Bosheit der Brüder haben Schlimmes angerichtet. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Aber was hat Gott Wunderbares daraus entstehen lassen? Er hat diese Untaten für seine Zwecke benutzt. Er hat seine Geschichte mit Josef trotz allem weitergeschrieben. So kann Josef im Rückblick sagen, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Wenn du heute oder in 2 Wochen beim My Life Workshop dein Leben mal anschaust, dann wünsche ich dir, dass du genau diese Worte von Josef mitsprechen kannst. Da waren Menschen, die hatten Böses mit mir vor, aber Gott hat es alles zum Guten gewendet. Und vielleicht stimmst du sogar in die Worte von Paulus mit ein, der sagt in Römer 8, Vers 28, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Vielleicht fragst du jetzt, was denn damit alles gemeint ist. Ich denke, wirklich alles. Sogar Probleme, Verletzungen, Unfälle, Sünden. Alles kann Gott nutzen, um uns an sein Ziel zu bringen. Gott kann bewirken, dass alle diese Dinge dir zum Besten dienen, auch wenn du dir das nicht vorstellst. Das heißt nicht, dass alle Dinge gut und Gott gewollt sind, die in deinem Leben passieren. Es gibt eine Menge übler Dinge, die nicht von Gott kommen. Böse Dinge, die uns von Menschen zugefügt wurden. Aber die Bibel sagt, dass Gott all diese Dinge trotzdem gebrauchen kann, um uns seinen Zielen und seiner Herrlichkeit näher zu bringen. So können wir uns heute neu darauf freuen und darauf verlassen, dass Gott der Herr dieser Welt ist. Und er ist auch der Herr über unsere persönliche Geschichte, über unser Leben. Und ich wünsche dir, dass du all diese Gedanken, die manchmal so kommen, ach, wenn ich damals doch die und diese Entscheidung anders getroffen hätte. Oder was wäre denn gewesen, wenn ich damals, oder ach, hätte ich doch damals. All diese Gedanken kannst du nehmen und sie auf Jesus werfen und loslassen. Denn du darfst deinem Gott vertrauen, dass er aus dem, was in deinem Leben geschehen ist, etwas Gutes macht. Du brauchst nicht mehr mit deiner Vergangenheit zu hadern. Du darfst Ja zu ihr sagen und damit auch Ja zu dir. So bist du. Das alles hast du erlebt. Da war Schweres und Schönes dabei. Es ist so. Und Gott war in allem der gleiche Herr, der dich unermesslich liebt. Ja, er macht nicht aus allem Bösen gleich etwas Gutes. Das lässt sich immer nur hoffen und vielleicht im Nachhinein erkennen. Aber für Gott ist wirklich keine Schwierigkeit zu groß. Und ich bin sicher, er kommt auch mit dir auf Umwegen zu seinem Ziel. Wenn wir hingegen immer nur unsere Vergangenheit verklagen und uns nicht mit ihr aussöhnen, dann werden wir darüber wahrscheinlich die Gegenwart verspielen. Wenn wir uns immer nur mit der Schuld der anderen beschäftigen, dann übersehen wir wahrscheinlich, dass Gott mit ihnen und mit uns längst etwas Gutes angefangen hat. Er hat das Böse von einst wahrscheinlich längst in Segen umgewandelt. So stehen wir heute vor einer Entscheidung. Wenden wir uns weiterhin von Gott ab, weil unser Leben nicht so verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt und erträumt haben? Oder wenden wir uns unserem Gott dankbar zu, indem wir erkennen, dass er uns durch alle Höhen und Tiefen unseres Lebens begleitet hat? Schämen wir uns weiterhin vor unserem Gott, weil unsere Seele so viele Narben und unser Leben so viele Risse aufweist, dass wir uns nicht in seine Nähe trauen? Oder können wir erkennen, dass uns die Härten des Lebens zu einem wunderbaren Menschen geschliffen haben, der in Gottes Augen glänzt und unendlich wertvoll ist? Ich wünsche uns von Herzen, dass wir in den kommenden Wochen Gottes Spuren und sein Ziehen in unserem Leben entdecken. Und ich hoffe, dass wir den Mut haben, ihn zu uns sprechen zu lassen. Und dann werden wir erkennen, dass Gott auch aus unserem Leben etwas Gutes machen kann. Er tut wirklich alles, damit wir am Ende in seiner Hand gut ankommen und glücklich sind. Schauen wir uns die Jakobsgeschichte, die Josefsgeschichte noch einmal in ihrer Komplettheit an, dann müssen wir feststellen, alles begann mit Abraham. Der hatte zwei Söhne, Isaak und Ismael, die leider nie zueinander fanden. Bis heute gehen manche Menschen davon aus, dass all die Streitigkeiten in unserer Welt von dieser Geschichte abhängen. Isaak hatte auch zwei Söhne, Jakob und Esau, Zwillinge, die sich aber bald voneinander trennten und eigentlich ihr ganzes Leben lang nicht miteinander verbracht haben. Jakob nun hatte 12 Söhne. Und diese 12 schafften es, die meiste Zeit ihres Lebens versöhnt zu leben. Ich hoffe, dass Gott Letzteres auch unter unser Leben, in der Familie und in der Gemeinde schreiben kann. Sie schafften es, versöhnt zu leben. Und Gott nahm all das Böse und verwandelte es in etwas Gutes. Amen.